Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag wieder mit einem neuen Thema, einem spannenden Thema. Mein Name ist Michael Trost und heute sprechen wir in der Plattform über das Thema nachhaltig schenken, nachhaltig leben, über Nachhaltigkeit. Und bei mir im Studio ist heute Nachmittag Petra Schmitz von der lokalen Agenda. Petra, ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ich würde sagen, nachdem ich gerade merke, ob mein Mikro nicht so ganz klingt, wie soll, ich würde sagen, wir machen erstmal, wie du das schon kennst, Vorstellrunde. Petra, erzähl in Kürze ein klein bisschen was zu dir.
Ja, ganz kurz, genau. Also Petra Schmitz vom Agenda-Büro der Stadt Ulm. Wir sind die Anlaufstelle für alle, die sich in Ulm für Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagieren und auch organisieren wollen. Und unsere Aufgaben gehen von Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit über konkrete Projektarbeit. Und ganz wichtiger Aufgabenteil ist, dass wir eben auch die Gruppen unterstützen, die bei uns mitwirken. Wir haben so circa alles zusammen etwa 50 Freiwillige, die sich zu ganz unterschiedlichen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz- und Umweltthemen engagieren, zu unterschiedlichen Themenfeldern, und die unterstützen wir in ihrer Arbeit. Und ganz wichtig ist eben, dass wir diese Themen, die da bearbeitet werden, und die Ergebnisse dann auch in die Breite tragen.
Seit wann gibt es denn die Aktivität oder seit wann seid ihr da schon aktiv? Das ist schon ein paar Jährchen
inzwischen. Ja, wir sind immer noch in unserem Jubiläumsjahr. 25 Jahre lokale Agenda haben wir dieses Jahr gefeiert. Und da ist schon einiges an Themen bearbeitet worden und zusammengekommen.
Kann man dazu sagen. Wir haben ja dann auch im Februar eine ausführliche Sendung im Rahmen der Wissensstrahlen gemacht, wo es um die lokale Agenda ging. Wer das nachhören möchte, der findet das auch noch online. Und dann kann man auch ein bisschen noch mehr darüber erfahren. Ja, du bist die sozusagen Koordinatorin, die Verantwortliche, die Chefin der lokalen Agenda, kann man sagen, bei der Stadt angestellt. Und insofern eigentlich dann rund um die Uhr mit allen Fragen, die sich auch mit Nachhaltigkeit, mit neuen Ideen für die Stadt, mit all den Arbeitsgruppen und den Teams auf jeden Fall befassen. Und insofern 100%ig auf jeden Fall bei der lokalen Agenda verankert.
Ja, genau. Also das ist ist mein Beruf natürlich zum einen, aber andererseits ist es auch, sind es Themen, die mich persönlich auch sehr beschäftigen. Mit Klimaschutz und mit Umweltthemen befasse ich mich eigentlich schon seit der Schulzeit.
Ja.
Das ist auch schon eine Weile her und habe eigentlich auch immer beruflich in dem Bereich gearbeitet, und das überträgt sich auch natürlich aufs eigene private Leben. Wie gehe ich mit Dingen um? Wie gestalte ich meinen eigenen Konsum und so weiter? Und da kommt natürlich dann auch einiges an Erfahrungen und Wissen persönlich zusammen, was ich dann auch gerne weitergebe oder wo ich gerne meine Gedanken dazu auch teile.
Jedenfalls, auf was ich auch hinaus wollte, in den Arbeitsgruppen, in den verschiedenen Teams der lokalen Agenda, das sind ja dann so gut wie alles Ehrenamtsmitarbeiter und Ehrenamtliche, die sich engagieren, aber du bist diejenige, die quasi den Deckel drauf hält und eben für alle organisatorischen Fragen auch Ansprechpartner bist und letztendlich auch dann die Repräsentanz der lokalen Agenda.
Ja, wir haben sogar auch ein Vorstandsgremium. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen da auch die Themen vorgebe oder steuere, was da bearbeitet wird, sondern es gibt so ein Vorstandsgremium, wo Sprecher aus allen Arbeitsteams drin sitzen und wo die Themen praktisch vorgehen. Werden, also wo überlegt wird, was wollen wir denn in der nächsten Zeit bearbeiten, und sich gemeinsam ausgetauscht wird.
Ja, sehr schön. Wir haben heute das Thema nachhaltig schenken und nachhaltig leben hereingenommen, weil, das ist glaube ich ein bisschen naheliegend, wir haben heute ja, fast Nikolaus morgen. Heute darf ich einfach mal einen Termin nennen, weil die Sendung können wir in der Form natürlich auch schlecht irgendwann nach Weihnachten wiederholen. Wir haben auf jeden Fall wegen der nahenden Weihnachtseinkaufszeit und eben den Fragestellungen des Konsums gesagt, wir sprechen heute mal über die Fragestellung, die sich eben beim Schenken und insgesamt mit all der dem ganzen Konsumverhalten dann, die sie so geben, nämlich muss das so sein, gibt es auch unterschiedliche andere Handhabungen sozusagen des Konsums, gibt es irgendwie in dem Sinne Geschenke, die nachhaltig sind, kann man irgendwie zum Beispiel Verpackungsmüll auch vermeiden, darüber wollen wir ein bisschen heute sprechen. Im Endeffekt, Weihnachtszeit, Petra, ist, glaube ich, so die Zeit, die in der der Konsum wahrscheinlich im Einzelhandel oder auch im generellen Handel am ausgeprägtesten ist. Also ich glaube, in der Zeit, man sieht es ja auch beim Andrang in die Stadt, Samstage sind gerade oder in den Samstagen sind die Fußgänger, ist die Fußgängerzone proppenvoll, die Menschen kaufen ein. Also ich glaube, das ist die Hauptumsatzzeit ja auch.
Ja, das hört man ja auch immer wieder, ne? Dass der Einzelhandel sagt dann ja oft auch, ja, wir hoffen jetzt noch auf die Weihnachtszeit oder wir haben eigentlich bestimmte Branchen, sage ich jetzt mal, oder Sparten, die haben ja dann auch wirklich zur Weihnachtszeit Hochkonjunktur, da wo es Kinderspielzeug gibt oder Spiele allgemein oder solche Sachen. Also ich glaube, da ist wirklich die Weihnachtszeit ein ganz großes Ding und das sieht man ja auch, wie du sagst, daran, wie die Leute in die Stadt strömen. Dann gibt es den Weihnachtsmarkt, das ist natürlich auch ein Publikumsmagnet und es steckt ja auch unglaublich untereinander an, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich mich da auch ins Getümmel stürzen und mal schauen, was es gibt. Ich muss ja selber auch Geschenke besorgen für diesen und jenen und das reißt einen förmlich mit. Dann gibt es die ganzen speziellen Angebote auf Weihnachten hin. Du hast es schon angesprochen, es gibt den Black Friday, der jetzt letzten Freitag stattgefunden hat, der ja mittlerweile in den Medien und in den Märkten schon zur Black Week geworden ist. Damit es nicht alles an einem Tag stattfinden muss, wo man auch immer wieder hört, wie da die Umsätze an dem Tag auch extra groß sind. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, an dem Freitag letzte Woche hat ja auch in Ulm eine Demo stattgefunden zum Thema nachhaltig konsumieren und ein bisschen mehr mit Bedacht auch auswählen, was man kauft und wie man kauft. Und das, denke ich, die Kritik an solchen groß angelegten Verkaufsaktionen, die ist auch durchaus berechtigt, weil oft die Leute einfach auch Sachen dann kaufen, die sie vielleicht gar nicht unbedingt brauchen würden.
Ja, genau, das wollte ich hinaus. Aktuell ist einfach die Zeit, ja, der Einzelhandel oder die Händler oder generell wahrscheinlich auch die Händler freuen sich, dass die Leute strömen kommen, aber es wird natürlich damit unheimlich viel, ja, auch Material oder wenn Waren umgesetzt, die wiederum Material irgendwie zur Grundlage haben, die mal irgendwie produziert, gefertigt werden müssen. Und insofern natürlich dann auch, was Rohstoffe angeht, unheimlich, sagen wir, ins Volle gehen. Also insofern eine Zeit, die sehr intensiv ist in Bezug auf, sagen wir, Umwelt, auf Klima, natürlich damit Fragezeichen zu versehen. Petra, also wenn ich mich in meine Jugend zurückerinnere und wahrscheinlich bei deiner wird es auch so sein, also sowas wie ein Black Friday gab es nicht, Black Week gab es nicht. Überhaupt, ich glaube, so diesen absoluten Konsum, der auch durch intensivste Werbung dann eben befördert wird, gab es doch vor 40 Jahren noch nicht, oder? Waren wir als Kinder auch bescheidener, was jetzt Geschenke anging? Ist dieses Massen- und intensive Beschenktwerden in den letzten Jahren, hat es zugenommen? Gibt es da irgendwie, ist dir was bekannt? Auch Erhebungen? Oder irgendwie Informationen?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es bestimmt Erhebungen dazu. Da kann ich jetzt auch nur aus eigener Beobachtung heraus sagen, dass ich schon den Eindruck habe, dass die Zahl der Geschenke mehr wird, die man, also speziell auch Kindern natürlich, denen will man ja auch was Gutes tun und man freut sich, wenn die das dann auspacken und die Augen leuchten und das ist ja alles total nachvollziehbar, dass es ja auch was Schönes ist, zu schenken und Menschen eine Freude zu machen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sowohl die Zahl der Geschenke gestiegen ist, als auch die Summen, die dafür ausgegeben werden.
Ja.
Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass einfach das auch so, so stark beworben wird, dass man sich dem gar nicht mehr entziehen kann. Mhm. In den Medien, überall, wo man hinschaut, werden eben die neuesten Spielwaren, die neuesten IT-Geräte, die man dann zu Weihnachten unbedingt verschenken soll und so weiter, beworben. Und da ist es unheimlich schwierig, wenn man das Geld auch hat, sich dem zu entziehen und zu sagen, nee, ich mache da nicht mit.
Ich sehe ja auch so ein paar Punkte. Zum einen ist immer mehr, glaube ich, auch bei jungen Leuten so dieses Markenbewusstsein. Es muss unbedingt das sein. Mhm. Es tut nicht mehr nur vielleicht eine einfache Hose, es muss eine Marke XY sein. Dann natürlich unheimlich viel mehr Unterhaltungselektronik. Smartphone angefangen, kleine Spielboxen, ich will jetzt da keine Namen nennen, schreibt es mal so, elektronische Bauform und elektronischen Ursprungs, die natürlich auch irgendwo alle da sind, auch wahrscheinlich auch mit einer sehr hohen, also viel Material, viel Elektronik drinne, aber wahrscheinlich auch nur bedingten Haltbarkeit, weil es nämlich in jedem Jahr ein Nachfolgemodell irgendwie erfahren. Das sind so ein paar Punkte, die mir mal spontan einfallen. Oder ein anderer Punkt, der mir einfällt bei der Betrachtung, wenn ich heute mal bei Kindern in ein Kinderzimmer gucke, da schlägt es einen fast um, weil alles zum Beispiel voller Stofftiere sitzt. Mhm. Alles voll, voller und noch voller ist. Also zu meiner Zeit, ich hatte halt bescheiden 3, 4 Stofftiere guter Qualität, hier aus, ich sag mal, aus Gingen und Brenz. Ich will jetzt keine Marke nennen, aber da gab es einen Hersteller, der schöne Stofftierchen hergestellt hat. Und damit war man zufrieden als Kind. Heute, wenn ich so sehe, was die Kinder im Kinderzimmer haben, nicht nur, dass es zum Teil furchtbar schrecklich aus meiner Sicht Figuren sind, mit in Pink und in Grün und in Blau, also unnatürlich, sondern vor allem diese Massen.
Ja.
Ja, nicht so Qualität, sondern diese Massen. Also das scheint doch auch ein Indiz in die Richtung zu sein, dass immer mehr gekauft wird. Und wenn ich das zumindest sehe, meine Vermutung, alles so auf Verschleiß. Ah ja, spielen wir halt mal ein bisschen mit denen. Ah ja, weg damit. Auf dem nächsten Flohmarkt oder gar in die nächste Mülltonne kommt das nächste. Da ist doch, glaube ich, eindeutig zu erkennen, dass hier bei all dem dieses Kurzzeitkonsumieren im Vordergrund steht, kurzzeitig irgendwas toll finden und dann auch relativ schnell wieder ablegen und vielleicht schon das Nächste wieder haben wollen. Das war vor 40 Jahren, glaube ich, noch nicht so. Oder 50. Oder?
Nee, es hängt auch sicherlich damit zusammen, dass halt die Preise auch gesunken sind von all diesen Sachen. Und dann kommt vieles aus Asien. Das liest man dann auch immer wieder. Dann werden per Ökotest nachgewiesen, dass oft die Produkte, die gerade aus China kommen oder so, die für Kinder gedacht sind, Spielwaren aus China, die dann hochbelastet sind mit irgendwelchen Weichmachern im Kunststoff drin oder mit irgendwelchen Farbstoffen, die krebserregend sein können oder. Das ist natürlich zum einen, vermute ich zumindest mal, ohne dass ich jetzt da wirklich genau durchsteige, wie diese Produktionsketten sind, aber zum einen wahrscheinlich der Grund, warum die Preise so niedrig sind. Mhm. Weil da halt mit Material gearbeitet wird, das nicht besonders hochwertig ist. Und was es dann zum anderen halt auch so leicht macht, zu sagen, ach komm, den Teddybär in Pink oder in Giftgrün, den nehme ich jetzt auch noch mit, da freut sich jetzt mein Kind drüber. Weil es eben auch nichts kostet. Die Sachen werden einem ja zum Teil wirklich hinterhergeworfen auch.
Ja, ja.
Und dann hat man halt was mit nicht ganz so guter Qualität zu Hause, was dann eben auch nicht so lange hält. Dann reißt irgendwo eine Naht und das ganze Füllmaterial kommt raus aus dem pinkfarbenen Teddybär und der nächste muss her. Mhm. Und das sind solche Mechanismen, die da sich eingeschlichen haben und etabliert haben, wo ich finde, da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man da mit dabei sein will oder ob man dem nicht irgendwie was entgegensetzen will.
Mhm. Ja, ja. Also von daher auf jeden Fall auch dann der Ansatz, dass man sich über das Thema Nachhaltigkeit Gedanken macht und einfach mal hinterfragt, ob dieses ewig so, immer dieses auf Verschleiß und Konsum und teuer einkaufen und letztendlich viele Rohstoffe verbrauchen, die Umwelt belasten, das Klima belasten, ob das so Bestand haben muss oder nicht.
Genau, also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, wirklich nur von den CO2-Emissionen her, ist es so, dass dass auf unser Pro-Kopf, emittieren pro Kopf in Deutschland etwa 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Mhm. Und davon gehen 25% auf den Konsum. Und zwar Nicht jetzt, was Ernährung und Kleidung angeht, das ist da schon rausgerechnet, weil das sind die Sachen, die man sowieso braucht, die alltäglichen Dinge, sondern das ist so der zusätzliche, das läuft unter sonstiger Konsum dann bei diesen Erhebungen.
Ja.
Und das ist einfach viel, das ist 25% ist eine große Menge, wo man sich schon überlegen kann, welchen Beitrag will ich da weiterhin leisten oder wie komme ich da vielleicht auch ein Stück weit davon runter. Und das ist ja wirklich nur jetzt der Anteil der CO2-Emissionen, abgesehen von eben Rohstoffverbräuchen, schon bei der Herstellung von den Produkten. Dann, wie gesagt, oft sind sie vielleicht in der Nutzung oder in der Anwendung dann auch nicht besonders umwelt- oder menschenverträglich.
Ja, ja.
Und dann irgendwann müssen die Sachen wieder entsorgt werden. Und dann habe ich das nächste Problem. Dann gelangen sie womöglich als Mikroplastik in die Meere irgendwann.
Mhm. Genau, oder liegen irgendwo auf Müllhalden herum. Und ja, also von daher, eine Statistik, also wir haben das vorher gesagt, 10.000 einzelne Gegenstände hat ungefähr oder ist ungefähr so die Kennzahl hat jeder im Haushalt. So irgendwie so eine Zahl hast du.
Ja, ja, das ist so eine These. Das ist ganz lustig, wenn man dann da ein bisschen dazu recherchiert, das ist eine Zahl, die kennen ja eigentlich die meisten irgendwie. Jeder hat 10.000 Sachen zu Hause. Jeder.
Ja, ja.
Europäer oder jede Europäerin. Aber die Zahl ist überhaupt nicht belegt und das ist auch, ist ja auch die Frage, wie zähle ich? Ja, zähle ich jetzt ein paar Socken als zwei Sachen zum Beispiel? Da hätte ich schon die doppelte Zahl.
Mhm. Jeder Löffel.
Jeder Löffel,
ja,
genau.
Ja.
Also das ist wahrscheinlich auch ganz schwer zu erheben. Das kann man im Einzelfall halt irgendwie mal machen, spaßeshalber. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, man kommt schon sehr in die Nähe mit diesen 10.000 Dingen. Und wenn wir alle mal wenn ich an meinen eigenen Haushalt denke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es gibt ja so asketische Leute, die haben wirklich nur ganz wenig. Habe heute mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, ja, ich habe nur zwei Kugelschreiber. Mhm. Und den einen habe ich jetzt gerade verliehen. Also es gibt's auch. Ich bin eher am anderen Ende des Spektrums, was sicher auch damit zusammenhängt, dass mir es schwerfällt, Sachen wegzuwerfen, weil ich mir immer denke, da steckt Material drin, da steckt Energie drin. Jemand hat es vielleicht mit Liebe oder auch nicht hergestellt. Das kann ich jetzt nicht einfach wegschmeißen. Vielleicht kann ich es noch für irgendwas brauchen.
Geht mir auch so. Ich schmeiße ungern weg, auch wenn dann das Zimmer vielleicht ein bisschen voller ist. Aber ich denke mir, kannst du mal brauchen. Mal abgesehen, das ist in meiner Zeit, als ich noch Kind war, auch immer so war, wenn irgendwo noch ein Blatt, also ein Papier, du hast was beschrieben, rückseite frei war, hat man das aufgehoben. Du könntest ja konzeptmäßig noch hinten drauf was schreiben.
Genau, mache ich heute noch so.
Brauchen. Ja, siehst du, ich dachte, da bin ich noch relativ hinten dran, aber tatsächlich, ich handhabe das auch noch so. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um Schenken. Nachhaltig schenken, nachhaltig leben. Mein Studiogast ist von der lokalen Agenda hier in Ulm, Petra Schmitz. Und wir haben uns gemeinsam gerade über die Thematik des Konsums, auch vielleicht so einige, ich würde mal fast sagen, Auswüchse unterhalten, aber eben genau das Thema gegenüberstellt. Der Problemstellung Umwelt, Klima, Natur, Ressourcen, Einsparung, alles Themen, die wir eigentlich, das ist jedem klar, alle letztendlich, wie soll ich mal sagen, verstärkt eigentlich verfolgen muss, um hier auch eben unsere Welt noch weiter zu erhalten und weiter auch eben Ressourcen, wie soll man sagen, nicht zu verschleißen, sondern auch weiter der nächsten Generation noch irgendwo verfügbar zu machen. Und deshalb natürlich so, was wir angesprochen haben, gilt es ein bisschen auch zu reflektieren, nicht unüberlegt bloß jetzt weiter konsumieren, sondern einfach mal ein bisschen nachdenken, ein bisschen überlegen, muss das sein? Und Petra, die Fragestellung, was kann man denn tun? Also wir haben in der Pause gerade gesprochen, da gibt es natürlich auch das Thema, beispielsweise beim Buch, ich lese es und verschenke dann das Buch, also im Prinzip Zweitnutzung.
Genau, Zweitnutzung.
Oder, ja, ja. Oder weitere andere Möglichkeiten, dass ich Sachen halt verleihe oder wie auch immer. Sprechen wir einfach mal über Ansätze, wie man in Bezug auf Nachhaltigkeit beim Konsum vorgehen kann, welche Ideen es auch jetzt in Bezug auf Weihnachten gibt. Und was auch die Ergebnisse aus euren Teams sind. Wir haben schon gesagt, bei euch in den Arbeitsgruppen ist das Thema Nachhaltigkeit stark verankert und ihr habt euch da auch in den Gruppen ein bisschen Gedanken gemacht und da gibt es auch Ergebnisse.
Genau, also wir haben zum Beispiel Teams, die zum Thema regionale Lebensmittel arbeiten oder zum Thema fairer Handel. Das sind alles so Sachen, wo man draufschauen kann, wenn man sagt, ich möchte mein Konsumverhalten, mein Einkaufsverhalten nachhaltiger ausrichten. Wenn es um Schenken geht, ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil man will ja was raussuchen, womit man dem anderen eine Freude macht. Man möchte irgendwo was Nützliches schenken, vielleicht auch was einfach nur was Schönes schenken. Und da kann man jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten machen, die so ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also wir empfehlen zum Beispiel gerne auch einfach zu überlegen, wenn ich eine bestimmte Sache im Kopf habe, nehme ich jetzt mal ein Kleidungsstück als Beispiel, einen schönen Schal oder so, den ich jemandem schenken will, dass ich mir dann überlege, okay, gibt es den vielleicht, wo kann ich den kaufen? Ich kann den im Internet bestellen. Das ist natürlich sehr einfach, weil man ganz bequem am Bildschirm auswählen kann und auch dann immer gleich die richtige Farbe oder was auch immer parat hat, die man sich so vorstellt. Aber es ist natürlich damit verbunden, es ist sehr unpersönlich, es wird in meistens ganz viel Verpackungsmaterial irgendwie
eingepackt. Das ist
eingepackt.
Auch ein ganz wichtiger Punkt.
Genau. Ja. Bis es dann bei mir landet, dann packe ich das alles wieder aus. Es ist mit irgendeinem Laster bei mir vor die Haustür transportiert worden, dann packe ich das zu Hause aus der braunen Schachtel aus, tue es in eine schönere Schachtel rein oder wie auch immer, und um es dann irgendjemandem unter den Weihnachtsbaum zu legen. Und ich denke immer, die erste Frage, die man sich stellen kann, kann ich sowas hier auch lokal irgendwo kaufen? Jetzt ist Schal natürlich was relativ Einfaches. Da gibt es in Ulm jede Menge Anbieter, wo man einen Schal kaufen könnte. Man könnte jetzt auch überlegen, gibt es solche Schals zum Beispiel auch aus fairer Produktion? Also das heißt, aus einem Textilien werden ja oft in Ländern hergestellt, wo die Arbeitsbedingungen oft nicht so gut reguliert sind oder nicht so gut kontrolliert sind wie bei uns. Das heißt, die Menschen arbeiten oft unter schlechten Bedingungen, werden schlecht bezahlt, die Rechte werden nicht gut eingehalten, die sie eigentlich hätten. Und um dem sozusagen zu entgehen, kann man sich darum bemühen, dass man ein Kleidungsstück, in dem Fall jetzt in unserem Beispiel einen Schal, aus einer fairen Produktion kauft. Und auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch in Ulm sowas zu bekommen. Es gibt verschiedene größere Handelshäuser, wo man sowas schon kriegt. Oder meine erste Wahl wäre der Ulmer Weltladen. Das ist eine mehr oder weniger gemeinnützige Einrichtung, auch mit einem Bildungsauftrag, die solche Sachen im Angebot haben, wo ich auch sicher sein kann, da ist eine entsprechende Kontrolle dahinter, wo ich auch gut beraten werde, wo ich was über die Hintergründe von diesen Textilien auch erfahren kann. Und dann kann ich dort auch eine Auswahl treffen. Und wenn ich das dann weiterschenke, dann ist es natürlich auch wieder eine Möglichkeit, der Beschenkten oder dem Beschenkten damit auch ein Signal und einen Impuls zu geben. Ja. Und zu sagen, lass uns doch mal darüber reden, wo die Sachen herkommen und warum ich jetzt ausgerechnet diesen Schal ausgewählt habe oder was auch immer.
Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich aber auch einfach ansprechen möchte, gerade jetzt, ich meine, man sieht das ja, werden Pakete en masse ausgefahren, für die Häuser gestellt, und manchmal, wenn du die Pakete dann öffnest, also es kommen so riesen Pappkartons an, riesen Volumen, raus kommt nur irgendwie ein kleines Teil. Genau. Das heißt, da wird Leervolumen dann auch noch verschickt und transportiert, und vor allem dann diese riesen Pappkartons, gefaltet oder nicht gefaltet, verstopfen nachher dann die blaue Tonne oder sind dann im und wenn man dann mit seinem Altpapier kommt, geht nichts mehr rein, weil zum einen, das ist dann das andere, was drinsteht, die ganzen Pizza und sonstigen Kartons, also von dem ganzen Fastfood, was dann auch noch ins Haus geliefert wird, schon drinstecken, und dann kommen es eben diese dicken Weihnachtspakete. Und also im eigenen Umfeld, beziehungsweise im Mehrfamilienhaus, weiß ich und sehe ich gerade, das die Tonne ist schon jetzt nach 2 Tagen voll. Ja. Und jetzt ist schon die Frage, wohin mit dem Zeug? Also das kann ja auch nicht im Sinne der Umwelt, der Nachhaltigkeit und des Ganzen sein. Und dann genau begegne ich noch, weiß nicht, vielleicht hören Sie jetzt zu, aber Menschen oben drüber, kommen ein Riesenpaket und er sagt, meine Frau hat das alles bestellt, das geht alles zurück. Ein paar hat sie gebraucht, die anderen Schuhe gehen zurück.
Das ist das Nächste,
genau. Eieieiei, das ist natürlich auch so eine Sache. Das heißt, dann wird auch wieder auf die Reise geschickt, dann wird erst was bestellt, 10 Paar Schuhe. hätte ich sagen, würdest du den Schuhladen besser anprobieren und dann wird wieder neun Paar zurückgeschickt, wieder ein Riesenpaket.
Ja, genau. Und dann weiß man noch nicht mal, was dann mit den Sachen passiert. Mhm. Inzwischen ist es, glaube ich, rechtlich, ist es gesetzlich verboten, dass die Hersteller sozusagen oder die Handelshäuser die Sachen, die zurückgeschickt werden, vernichten dürfen. Weil das ist nämlich zum Teil auch der Fall gewesen, weil die Sachen im Letzten so billig sind oder auch so in so einer Masse ja schon produziert werden und gar nicht alles immer verkauft wird, dass es sich gar nicht lohnt, so ein zurückgeschicktes Teil wieder in den Verkaufskreislauf reinzunehmen.
Genau. Das muss ja bei Kleidung auch geprüft werden, muss ja gewaschen oder wieder verkaufsfähig gemacht werden. Und dann ist halt irgendwann Schaden und dann ist das wahrscheinlich schon zu prüfen zu aufwendig.
Ja, genau. Ja. Also furchtbare Vorstellung, neue Sachen, die jemand bloß wieder zurückschickt, weil er eben 10 zur Auswahl bestellt hatte oder sie, dass das vernichtet wird. Mhm. Und da hilft auf jeden Fall zu sagen, support your locals, haben wir schon in der Corona-Pandemie gelernt. Kauf bei deinen Händlern vor Ort ein, das unterstützt die in schweren Zeiten. Vielleicht sind die Zeiten jetzt nicht mehr ganz so schwer, aber auf jeden Fall ist es, denke ich, sinnvoller bei einem kleinen Geschäft vor Ort. Haben wir hier auch einige, die faire Mode zum Beispiel verkaufen in Ulm von fairen kleinen Modelabels. Lieber dort was kaufen, was dann vielleicht ein bisschen teurer ist, aber man wundert sich manchmal so, unterschiedlich sind die Preise, manchmal gar nicht, je nachdem, womit man es vergleicht.
Das ist ja vor allem auch so, viele Menschen, was ich ja natürlich eine Unart finde, gehen in die Läden, gucken sich was an, das geht meist um die technischen Artikel, lassen sich das vorführen, dann ein Beschäftigter wird intensiv eine Stunde befasst und dann gehen die Leute nach Hause, gucken im Internet und sagen, 5 Euro billiger, bestellen dort. Ja. Und hier hat im Prinzip dann eine Firma einen Angestellten zu bezahlen, der im Prinzip eine Stunde lang für nichts und wieder nichts einen schlau gemacht hat und kein Geschäft macht. Ja, da ist auch die Frage, ob das fair ist. Und ich würde mal sagen, nein. Nee, ja, und die 5 Euro, die dann vielleicht das woanders günstiger ist, dafür geht es dann, wie wir gerade gesprochen haben, kostenintensiv und umweltbelastend mit zig Verpackung auf die Reise. Also von daher vielleicht auch der Appell, wenn man die Möglichkeit hat, dass man es dann hier doch irgendwo vielleicht auch im Sinne auch der Wirtschaft oder des der Läden hier, dem riesigen dann einfach dann kauft.
Ja. Der regionalen Wirtschaft, das ist ja was Gutes. Mhm.
Weil wenn hier die Menschen arbeitslos werden, die Läden zumachen, die Fußgängerzone zumacht, ist auch kein lebenswertes und kein erstrebenswertes Ulm.
Ja, so ist es, genau. Da gibt es sicherlich einige Punkte, wo man da auf die Weise unterstützen könnte.
Die Plattform heute Nachmittag, wir befassen uns mit Nachhaltigkeit. Wir befassen uns mit Nachhaltigkeit im Hinblick auf Weihnachten. Wir sprechen über das Konsumieren. Wir sprechen über Geschenke, nachhaltig schenken, Nachhaltigkeit leben. Und wir haben gerade so über den Einkauf Konsumgüter gesprochen. Wir haben über Unsitten, sage ich mal, unmäßigen Versand hin und her gesprochen. Wir wollen mal einen Punkt ansprechen, der auch in dem Zusammenhang natürlich relevant ist. Das ist zum Beispiel auch sowas wie Ernährung, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Und die Fragestellung, wie kann ich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen was für meine Umwelt tun? Petra, lass uns mal ein bisschen in Richtung auch Konsum und Essen und vielleicht täglich damit Dinge des Alltäglichen, die man jetzt nicht unbedingt, wenn man an Geschenke denkt und Nachhaltigkeit vielleicht so unmittelbar im Kopf hat, darüber ein bisschen sprechen.
Ja, also wobei man kann auch Lebensmittel verschenken.
Ja.
Ich mache das ganz gerne, weil das sind Sachen, die Leute verbrauchen und dann sind sie weg. Also gerade wenn wir nochmal nach vorhin an die Zahl denken, wir haben alle 10.000 Sachen zu Hause. Mhm. Wenn mir jetzt jemand ein Glas Honig oder was auch immer schenkt, was ich dann wegverbrauchen kann, dann habe ich das Problem schon mal nicht, dass ich dann das 10.000 und erste Teil in meinem Haus drin habe. Das ist ein Thema, was uns eigentlich sehr bewegt bei der lokalen Agenda. Es wird dann gerne so über diese drei Kriterien gesprochen: Bio, regional, Fair Trade. Mhm. Also Lebensmittel, die biologisch erzeugt wurden oder die in der Region erzeugt wurden oder die aus fairer Produktion stammen. Was ist da jetzt wichtiger oder was schließt sich womöglich gegenseitig aus? Wir haben dann immer wieder so Diskussionspunkte, beispielsweise an Infoständen oder so, wo Leute dann auch mit so provokanten Fragen kommen und sagen, ja, aber Bananen gibt's doch gar nicht regional oder so. Also darum geht's ja jetzt nicht, dass man sagt, du darfst jetzt nur noch regional erzeugte Sachen essen oder ja, du darfst jetzt nur noch Bio-Sachen essen, sondern es sind einfach drei so Schwerpunkte, die alle ihre Vorteile im Sinne der Nachhaltigkeit haben. Bei verproduzierten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Kaffee, Schokolade sind immer so schöne Beispiele, geht es jetzt eher in zweiter Linie um das Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Da geht es in erster Linie mal um die Menschen, die das produzieren. Mhm. Aber auch das ist ja Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030. Und diese Kriterien kann man natürlich auf unterschiedlicher Weise berücksichtigen, wenn man sich Sachen kauft, wenn man sich Lebensmittel kauft. Mhm. Da muss natürlich jede und jeder ihren eigenen Weg auch finden. Da hat man eigene Vorlieben. Es gibt Sachen, auf die will man vielleicht überhaupt gar nicht verzichten. Dafür fällt es einem in anderen Bereichen leichter. Also für mich ist immer so ein schönes Beispiel, Thunfisch war für mich ganz lang so ein Ding, wo ich schwer drauf verzichten konnte, weil ich den so gerne esse. Aber wir wissen ja alle, oder viele wissen es zumindest, dass Thunfisch oft vom Fang erstens aus überfischten Regionen stammt, wo es gar nicht mehr so viele Thunfische gibt, oder aber so gefangen wird, dass aus Versehen auch Delfine mitgefangen werden, die dann da ersticken müssen in den Netzen. Also da gibt es ja viele Gründe, warum man keinen Thunfisch essen soll. Das konnte ich aber nie so richtig drauf verzichten. Jetzt habe ich einen veganen Thunfisch entdeckt und der ist richtig gut. Also da kann man sich mal durchprobieren. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber da gibt es tatsächlich Sachen im Angebot, die sind völlig in Ordnung. Der ist dann, glaube ich, auf Erbsenproteinbasis oder weiß ich nicht genau was. Und sicher besser fürs Klima und auch besser für die Thunfische und die Delfine. Und schmeckt aber auch sehr lecker. So als Beispiel.
Ja, generell gilt natürlich beim Essen heute auch, vieles ist auch zigfach verpackt. Nochmal ein Wickel, nochmal einen Pappendeckel und nochmal irgendwo eine Plastikinnen, irgendwo, die zugeschweißt ist. Gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten, dass man Nahrung irgendwo bekommt? Ich meine, war mal so eine Diskussion, dass man irgendwo in den Laden geht und sagt, meine Wurst bitte hier in mein Plastikböckschen oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so noch mal eine Diskussion ging drum. Ja, geht nicht aus irgendwelchen Gründen. Der Reinigkeit. Ja. Irgendwie sowas war mal. Andererseits, glaube ich, geht es dann irgendwo bei bestimmten Läden doch. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Also sprich, dass man versucht eben auch gerade auch im Nährungsbereich irgendwie Verpackungsmüll zu reduzieren.
Genau, also unverpacktes Lebensmittel einkaufen ist ja schon auch so ein Trend. Gibt es auch einige Möglichkeiten in Ulm mit so offenen Waren wie Wurst und Käse. Ist es insofern schwierig, da müssen bestimmte Hygienevorschriften dann vor Ort eingehalten werden. Also man darf zum Beispiel den Behälter nicht über die Theke reichen wenn dann nur an einer bestimmten Stelle, die dann dafür vorgesehen ist und solche Sachen. Aber grundsätzlich geht's, wenn diese Vorschriften eingehalten werden, und es gibt auch Geschäfte in Ulm, wo man das machen kann. Mhm. Andere sagen halt wiederum, nee, wir machen es nicht aus Hygienegründen. Die dann da an der Theke davon zu überzeugen, dass es irgendwie doch geht, das ist natürlich schwierig. Das versuche ich dann meistens auch nicht. Es gibt auch Geschäfte, wo man offen zum Beispiel Nudeln, Reis, Haferflocken und solche Sachen kaufen kann. Oder auch sogar Drogerieartikel wie zum Beispiel Waschmittel, Shampoo und sowas selbst mitgebrachte Behälter sich dann abfüllen kann und an der Theke bezahlen. Da gibt es schon einige Angebote in Ulm, aber es dürften schon auch noch mehr sein. Wo man es relativ einfach, finde ich, machen kann, ist, wenn es um Obst und Gemüse geht, weil das kann man eigentlich in vielen Geschäften offen kaufen. Dann am besten natürlich eigene Netze und sowas mitbringen. Oder auf dem Wochenmarkt kriegt man das auch alles offen. Und wenn man saisonal einkauft, da sind die Preise dann auch nicht unbedingt teurer als im normalen Lebensmittelmarkt. Klar, muss man immer ein bisschen vergleichen, hängt auch von der Angebotssituation ab und so. Aber die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall auch.
Ja, und dann die Fragestellung natürlich auch, muss es die fette Ente sein zu Weihnachten?
Genau.
Oder tut es was anderes auch oder irgendwelche sonstigen Sachen, was weiß ich, der dickste Fleischbrocken oder vielleicht irgendwas anderes?
Ja, genau, das ist auch was, wo man auch mit der Familie dann ins Gespräch über so ein Thema kommt. Ne? Das haben wir vorhin auch kurz in der Pause gesprochen, wie wichtig das auch ist, über diese Themen zu sprechen und andere da so ein bisschen anderen Lust darauf zu machen, auch mal was auszuprobieren oder so. Und da sind es doch schöne Anlässe, Weihnachten, Silvester, andere Feiertage, wo man einfach auch sagen kann, kommt, lasst uns doch mal was ganz anderes ausprobieren, ob uns das nicht auch taugen würde. Gerade mal eine Zahl jetzt zum Thema Fleischkonsum, bin ich zufällig drauf gestoßen, dass in Deutschland der Fleischkonsum in den letzten 10 Jahren von 61 Kilogramm pro Kopf und Jahr auf 51 Kilogramm zurückgegangen ist. Also da ist schon so eine richtige Bewegung entstanden. Gerade unter jungen Leuten stelle ich das immer wieder fest, dass da wird es auch nicht mehr groß in Frage gestellt oder so. Und es war ja früher oft so, dass man dann komisch angeguckt worden ist, wenn man gesagt hat, ich ernähre mich vegetarisch oder ich ernähre mich vegan, dann musste man sich da womöglich rechtfertigen dafür. Das ist heute nicht mehr so, sondern das ist eine ganz selbstverständliche Geschichte auch, dass es bei offiziellen Veranstaltungen dann immer zumindest eine vegane Alternative gibt zum Beispiel oder dass es in Schulkantinen, habe ich jetzt auch gelesen, gibt es nur noch einmal pro Woche Fleisch in Ulm und sonst gibt es vegetarisches Essen. Und das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Also da kann man sehen, dass solche Bewegungen, die ganz klein anfangen und so Nischendasein führen, wo man sich immer denkt, naja, das ist bestimmt in ein paar Jahren wieder weg, da interessiert sich kein Mensch mehr für vegane Ernährung, dass das wirklich auch was anstoßen kann und in die Breite bringen kann. Und wenn es nicht die rein vegane Ernährung ist, dann doch zumindest das Bewusstsein, es geht auch anders.
Mhm. Ja, und es muss auf jeden Fall nicht nur jeden Tag dann das dicke Fleisch sein. Also wir wollen ja nicht an der Stelle sagen, die dürfen gar nicht, sondern man es könnte vielleicht zumindest in Frage stellen, ob es immer wirklich der dicke Teller mit dem Schnitzel oder dem Riesenfleisch sein soll und ob das nicht auch mal, auch im Sinne der Gesundheit ist das ja eigentlich was besser, wenn man ein bisschen was leichter ist. Ich meine, nicht umsonst sagt man, die Leute oft nach Weihnachten alle ganz dicker müssen im Januar wieder abspecken oder irgendwas, weil sie dann zu viel gegessen haben. Noch viele Süßigkeiten dazu, das ist ja dann auch nicht so im Sinne der Gesundheit. Ja, wobei nebenbei natürlich im Sinne zur Nachhaltigkeit, ich überlege gerade, wie ist denn das eigentlich, Petra, weißt du das? Heute, wenn ich meine Läden gucke, Tausende von Nikoläusen, alle in Silberfolie verpackt, die zum Teil auch noch nach Weihnachten dastehen. Gerüchten zufolge werden die ausgepackt und zum nächsten Osterhasen umgeschmolzen. Aber das ist natürlich von der Haltbarkeit auch so eine Fragestellung, ne?
Die weiß ich nicht.
Wissen wir nicht. Ich meine, ich hätte mal gehört, dass die tatsächlich nachher wieder zurückgeliefert werden, was nicht verkauft ist, wieder in die Presse oder wieder in den kommen und dann wird aus dem Schokoladen-Nikolaus der Schokoladen-Osterhase.
Osterhase, ja, also aus meiner Sicht wäre es sinnvoll. Das ist ja auch so ein Thema mit der Haltbarkeit von Lebensmitteln. Da steht ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf und viele interpretieren das so, dass dann danach die Sachen nicht mehr genießbar sind und schmeißen es ungeöffnet weg. Das ist ja nicht der Fall, sondern das heißt nur, bis dahin ist es mindestens gut und danach kann es aber immer noch gut sein. Da empfehle ich, verlasst euch auf euren eigenen Geschmacks- und Geruchssinn. Man merkt es schon, wenn die Sachen nicht mehr gut sind.
Ja. Also ich denke auch gerade bei Joghurt oder so eine Woche drüber kannst du zum Beispiel essen Milch. 4-5 Tage, glaube ich, geht so drüber. Gut, gibt es sicherlich auch Unterschiede. Und da kommt auf die Form natürlich an, wie man es gehalten hat. Ja, aber zumindest einmal muss nicht gleich alles dann rausgeschmissen werden. Also im Prinzip, da kann man auf jeden Fall auch sehr, was Nachhaltigkeit angeht, sparen. Ist eigentlich, was irgendwie im Vergleich jetzt, wenn man noch Deutschland mit den anderen Ländern vergleichen, bekannt, also so vom Konsumieren, so stehen ja die USA vor allem auch sehr stark, so habe ich in Erinnerung, als sehr betont im Vordergrund und sehr stark. Wissen wir, wie so generell jetzt die Entwicklung ist, oder anders gefragt, ist die Entwicklung bei uns zum Nachdenken, auch was wir hier gerade so thematisieren, ist das momentan nur, dass das bei uns in Deutschland so ein bisschen der Fall ist, oder ist das in Europa oder weltweit eigentlich, dass man so ein bisschen an Umdenken, ein bisschen umdenkt, oder ist das nur bei uns so, weißt du da ein bisschen was?
Also ich glaube, in den Industrienationen gibt es schon überall so die ein oder oder andere Bewegung, wie stark die ausgeprägt sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wird ja wirklich jetzt auch schon viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, immer wieder thematisiert. Mhm. Und es gibt Vorreitergruppierungen oder Bewegungen in den unterschiedlichen Ländern, die dann das auch wieder in die anderen Länder reintragen. Ist ja auch heutzutage alles vernetzt und so. Also ich glaube, da sind wir sicherlich nicht die Einzigen. Vielleicht sind wir in manchen Sachen ein bisschen extremer als andere. Thema Mülltrennung.
Ja, ist immer richtig, der Lacher, ja, natürlich. Ja, ja,
wie
ja.
Die Deutschen so pingelig ihren Müll trennen. Mhm. Was ja aber auch was Gutes ist, und andere machen es vielleicht nicht so streng, aber es ist halt auch schon auf die Nachbarländer zum Teil übergegriffen. Und dafür sind die vielleicht in anderen Bereichen wieder bewusster und ernähren sich vielleicht auch anders als jetzt die Deutschen.
Weil es wäre schon wichtig, dass nicht nur dann das eine oder andere Land so ein bisschen Vorreiter spielt, sondern dass das schon eine globale Entwicklung dann irgendwo ist und einfach auch im Sinne der Ressourcen schon, im Sinne des Weltklimas und allem einfach da eine Veränderung eintritt oder zumindest eine Infragestellung. Weil letztendlich müssen ja alle irgendwie ein bisschen was tun, damit bei der insgesamt eben zunehmenden Bevölkerungsanzahl das wieder irgendwo dann ja, zumindest nicht noch weiter ins Extreme anwächst. Denn alle wollen ja konsumieren, das ist ja auch das Thema. Alle wollen also immer mehr Menschen auf der Erde, alle wollen Wohlstand, alle sehen sich und reden alle von Wirtschaftswachstum und alle wollen an dem Wohlstand teilhaben. Deshalb, selbst wenn der ein oder andere ein bisschen sich reduziert, es kommen immer wieder mehr Menschen, die eben auch konsumieren wollen. Länder, Schwellenländer, die aufsteigen, die aus dem Armen anfangen oder aus einer Beginnzeit, wo sie relativ wenig konsumieren konnten, weil etwas verarmt, inzwischen aufgestiegen sind und ja, das Gegenteil eben dann der Fall ist. Viel konsumieren und kaufen und verbrauchen und ja, natürlich dann eben im Sinne von Klima und Nachhaltigkeit für die Welt. Schwierig.
Ja, genau. Das sind auch komplizierte Aushandlungsprozesse, denke ich immer, auf den Klimaschutzkonferenzen. Wer darf noch wie viel verbrauchen und wer muss schon anfangen zu reduzieren und so weiter. Da habe ich größten Respekt davor, dass sich da immer wieder jedes Jahr Leute treffen, um das zu besprechen.
Zusammen mit Petra Schmitz sprechen wir über das Thema nachhaltig schenken, nachhaltig leben. Wir haben gerade ein paar Anregungen, die nicht nur auf das Geschenke austauschen irgendwo bezogen haben, sondern auch über das Essen ganz kurz gesprochen, weil auch das ist natürlich an Weihnachten ein ausgeprägtes Thema. Wollen aber jetzt noch mal ein bisschen auf Geschenke. Irgendwann wird es an Weihnachten also wahrscheinlich doch Geschenke geben. Kann natürlich sein, das eine oder andere ist nachher auch das Falsche. Man ist unglücklich damit. Ja, ist die Fragestellung, was muss man tun, kann man tun, rückgeben, oder gibt es eine Tauschbörse, oder kann man sie mit anderem verschenken? Lass uns da mal ein bisschen über Möglichkeiten einer, sagen wir mal, Andersbewertung sprechen, um es mal so zu nennen, damit um Gottes Willen eben nichts weggeschmissen wird.
Okay, ja, also wenn man jetzt mal beim Schenken an sich, wie gesagt, die Frage ist natürlich immer, was kaufe ich, wenn ich was kaufe, welchen Hintergrund hat es, ist es nachhaltig produziert, kommt es irgendwo aus einer Werkstätte zum Beispiel auch, wo behinderte Menschen was herstellen oder so. Also gibt es ja verschiedene Sachen, wo man sich ein bisschen Gedanken machen kann. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass der Beschenkte merkt, aha, da hat sich jemand wirklich was überlegt und hat sich was gedacht, was mir Freude machen könnte. Und ich finde zum Beispiel, das darf ruhig auch ein Secondhand-Geschenk sein. Das muss man sicherlich vorher besprechen. Bei uns in der Familie ist es so, wir feiern immer, wir sind so ungefähr 12 oder 14 Leute, je nachdem, wer alles dazukommt. Wir machen uns vorher immer hoch und heilig, versprechen wir uns, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Aber irgendwie klappt es dann doch nicht. Ja. Irgendwie denkt man sich dann, oh, jetzt für den einen wird mir was einfallen, dann kann ich ja jetzt schlecht nur einem was schenken. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel mit meinem Bruder ausgemacht, wir schenken uns nur noch Bücher, die wir schon gelesen haben, also gebrauchte Bücher. Mhm. Wenn man das mit jemandem, der einem nahesteht, direkt ausmacht, finde ich, ist es doch eine gute Sache. Dadurch reduziert sich ja auch schon mal der Materialaufwand beim Schenken. Was ich auch immer eine tolle Möglichkeit finde, ist, schenk Zeit statt Zeug. Ich habe es gerade heute in der Zeitung gelesen, da haben sie geschrieben, was Kinder und Jugendliche alles auf ihren Wunschzetteln haben und dass da inzwischen vermehrt der Wunsch kommt, mehr Zeit mit der Familie zu bringen. Einen Ausflug mit Oma und Opa zu machen oder mit der Familie irgendwie was Schönes zu unternehmen. Ja, das ist doch eine tolle Nachricht. Das heißt doch, das wird dann sicherlich bei den Kindern auch wertgeschätzt und dann kann man das doch auch machen und kann sich vielleicht einen netten, schönen Ausflug überlegen, den man verschenken könnte oder einen Theaterbesuch oder was auch immer. einem da einfällt, was man dann aber halt gemeinsam macht und nicht bloß jetzt einen Gutschein verschenkt für einen Konzertbesuch oder so. Mhm. Ja, und wenn man dann tatsächlich unterm Weihnachtsbaum seine Geschenke auspackt und oder was ich zum Beispiel auch eine gute Lösung finde, ist, wenn man so ein Wichtelprinzip macht, dass man praktisch unter 12 Leuten jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, jeder zieht eine Person, die dann beschenkt wird. Dadurch reduziert sich das dann auch. Und trotzdem ist aber der Weihnachtsbaum oder der Gabentisch nicht ganz leer, sondern es liegt immerhin für jeden ein Geschenk da. Finde ich auch eine ganz gute Möglichkeit. Ja, und dann war eben die Frage von dir, was tun mit den Geschenken, die eigentlich keiner haben will oder die man selber zumindest nicht braucht. Oft ist es ja auch so, nur weil ich das jetzt nicht brauchen kann, heißt es ja nicht, dass es vielleicht jemand anderen nicht interessieren könnte.
Ja.
Da kann man ja zum Beispiel direkt untereinander Geschenke tauschen, ganz unkompliziert. Mhm. Oder man verabredet sich mit Freunden zum Geschenke tauschen. Oder wir machen zum Beispiel dann jedes Jahr an Silvester mit unseren Freunden, wenn die zur Silvesterparty kommen, machen wir Schrottwichteln. Kennen die meisten wahrscheinlich
doch,
auch.
Doch, kennen das auch, ja. Mhm.
Wo dann aber auch, da wechseln dann, was weiß ich, 15 Dinge, den Besitzer, die Besitzerin, von denen aber bestimmt die Hälfte bei jemandem ankommen, der oder die sagt, Mensch, super, genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Und die andere Hälfte kann man dann immer noch anders weitergeben. Ja. Mhm. Also, und da geht es dann direkt weiter. Gibt es Warentauschtage zum Beispiel von den Entsorgungsbetrieben. Die finden allerdings leider nicht in zeitlicher Nähe zu Weihnachten statt, sondern immer im Mai, Juni und im Oktober, November. Wo aber auch nicht eins zu eins getauscht werden muss. Das heißt, ich kann dort Sachen abgeben, muss aber nicht selber was mitnehmen. Und umgekehrt aber auch.
Mhm. Ja.
Also eine tolle Einrichtung. Es gibt eine Online-Tauschbörse, auch von den Entsorgungsbetrieben, wo Dinge jetzt nicht zum Verkauf angeboten werden, sondern wirklich zum Tausch oder zum Verschenken eben auch. Für Bücher gibt es die Büchertauschregale in Ulm an ganz verschiedenen Stellen,
ja,
auf der Natur.
Genau, ja. Mhm.
In der VH gibt es eins, im Stadthaus oben drin, genau.
Radio hier ist auch.
Ah, ihr habt auch eins hier. Also das gibt es inzwischen in vielen Einrichtungen, was ich auch eine tolle Sache finde. Habe ich selber schon ganz viele Bücher mitgenommen am Ehinger Tor und eigene auch wieder reingestellt. Kleider. Ist natürlich toll, wenn man so umtauschen kann, wenn was nicht passt oder so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sachen bekommen hat, die man toll findet und gerne behalten will, dann muss man vielleicht Platz im Schrank schaffen und andere Sachen wieder loswerden. Da kann man, die kann man zum Beispiel zur Kleideroase des DRK bringen oder zum Oxfam Fashion Shop oder zur Second Teak. Das sind alles auch karitative Einrichtungen, die Sachen entweder günstig weitergeben oder die Einnahmen dann irgendwo sinnvoll an Projekte spenden. Genau. Kleidertauschtage, Kleidertauschaktionen gibt's auch immer wieder mal angeboten auf unseren Veranstaltungen. Im Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm gibt's sowas häufiger. Die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit organisiert da öfter mal was. Da kann man auch Sachen abgeben, muss nicht unbedingt was mitnehmen, kann was mitnehmen oder nimmt dann als nächste Mal wieder was mit. Also das ist alles ganz locker und unkompliziert. Und das ist eigentlich das Schöne.
Ja. Ja, insofern, wie kriegt man dann mit, wo man gegebenenfalls so eine Veranstaltung, also Tauschbörse oder irgendwas, gibt es da vielleicht auch auf der Seite von euch, von der Agenda irgendwo eine Übersicht?
Genau,
eine Verlinkung,
also wir haben einen ganz gut gepflegten Kalender mit auch Veranstaltungen von anderen Organisationen unter ulm-agenda21.de. Das ist unsere Webseite. Da findet man auch die Kleidertauschaktionen zum Beispiel in der Regel. Und für so feste Einrichtungen, Secondhand-Läden und so weiter, gibt es die Karte von morgen.de. So alles hintereinander weggeschrieben.de. Das haben wir eigentlich auch immer ganz gut gepflegt, wo man dann die Geschäfte findet zum Beispiel, wo man solche Angebote kriegt.
Mhm.
Oder auch Geschäfte, wo es Fairtrade-Sachen gibt, wo es Bio-Sachen gibt und so weiter.
Mhm. Okay.
Unverpackt.
Mhm. Schön. Dann heißt es einfach ein bisschen auf der Website gucken und einfach jetzt auch in der Weihnachtszeit ein bisschen sorgsam, wie soll ich mal sagen, mit dem Konsum oder bedacht umgehen. Und trotzdem wünscht man natürlich da allen schon mal schöne Weihnachten.
Ja, aber klar, erst das sehen wir noch auf Sendung.
Ich gucke auf die Uhr, Petra, wir sind bei 16:59 und 29, 31 Sekunden zwischen. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Für die Plattform für heute. Ich freue mich, dass es geklappt hat mal wieder. Wir sehen uns sicher in Kürze wieder. Für heute sagen wir gemeinsam Tschüss.
Tschüss.
Mein Name ist Michael Trost nebenbei. Und ja, auf bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.